Postrock und Elektronika mit Marc Zimmermann.
Herzlich willkommen zum LoRa-Magazin. Unsere Themen heute: Friedensbewegter Marienplatz, traumatisiert in Bamberg, von Flammen bedroht in L.A., dem Faschismus verfallen in Wien. Presserechtlich verantwortlich für diese Sendung ist Andras Neunert. Die Technik betreut heute Klaus Aschauer und durch die Sendung begleitet sie Sabine Heckmann. Wir hoffen, Sie fühlen sich von uns gut informiert und intelligent unterhalten.
Hör uns zu! LoRa ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Morgen um 14 Uhr beginnt am Münchner Marienplatz eine Kundgebung, die sich gegen die Kriege im Nahen Osten richtet, sowohl in Gaza als auch im Jemen. Für einen gerechten Frieden in Palästina, den Schutz der Zivilbevölkerungen in allen beteiligten Regionen, den Stopp jeglicher Waffenexporte. Auffällig ist bei dieser Demo, dass man sich im Vorfeld bemüht, die Kriegstreiber auf beiden Seiten zu brandmarken. Nachdem die Terrorattacken der Hamas auf tausende israelische ZivilistInnen, ihre Ermordung und Entführung am 7. Oktober diese Runde des Krieges einläuteten, konzidierten Regierungen weltweit der israelischen Regierung, sie habe natürlich das Recht zu Gegenwehr und Verteidigung. Nun, 15 Monate später, geht die Reaktion Israels weit über Verteidigung hinaus. Wir haben die Sprecherin der bayerischen DFGVK, Maria R. Feckel, gefragt, ob auch sie der israelischen Regierung vorwirft, den Terror der Hamas als Vorwand für einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser in Gaza zu benutzen.
Es ist ja wie von Antonio Guterres ja bereits gleich nach diesen Angriffen, gewaltsamen, sehr brutalen Angriffen, ja gesagt worden, dass die ganze Geschichte ja nicht am 7. Oktober begonnen hat, sondern in einem ganzen Umfeld von Geschichte stattfindet. Mhm. Wir verurteilen natürlich diesen Überfall auf die Zivilisten, Zivilistinnen und alle brutalen Tötungen, Ermordungen etc., weil es einfach nicht geht, dass man Zivilbevölkerung terrorisiert. Aber für Terror gibt es ja auch keine Definition, von daher, es gibt auch keine UN-Definition für Terror. Ich nehme die Definition, dass es halt zivile Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Und dementsprechend sind wir hier jetzt, muss man eindeutig sagen, im Gaza-Krieg, also ich sage Israel-Hamas-Krieg, schon sehr weit, also sprich mit sehr viel dokumentierten Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen, die sicherlich die Zivilbevölkerung dort in Angst und Schrecken versetzen und auch viele Menschen ja töten, vor allem Zivilistinnen. Das ist ein großer Kritikpunkt, dass halt sehr viele Kinder, Frauen und unbeteiligte Männer, ich will die hier gar nicht ausnehmen, getötet werden und alle unter den Generalverdacht Terroristen zuteil gestellt werden. Es gibt Protest dagegen. Es gibt ganz viel Protest von den Angehörigen der Geiseln, dass mit den nahezu wenig Tutsi zu befreien und dass wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl, das mit Bombardements zu machen, nicht erfolgreich ist und sie sehr stark fordern, dass hier ein anderer Weg gewählt werden muss und die Geiseln müssen ja auch freikommen. Also es gibt Protest, aber was ich jetzt von anderen Menschenrechtsorganisationen höre, ist dieser Protest halt noch zu klein. Mhm. Und die Regierung sitzt viel zu sehr im Sattel, diese, ich sage jetzt, rechtsextreme Regierung, fundamentalistische Regierung, dass die hier nicht sich von diesem Protest beeindrucken lassen. Also es zeichnet sich heute früher, wer wieder ein Interview gesehen ist, zeichnet sich nicht ab, dass Netanyahu irgendwelche Verhandlungen oder den Chef des Mossad schickt, um mit Hamas zu verhandeln oder irgendwie. Also er geht nicht in diese Richtung, er geht weiter mit Bombardements, mit Zerstörung in Gaza, mit Tötung der Menschen, mit jetzt im Norden Gazas das zu entvölkern und Land an sich zu nehmen. Also von daher ist es auch für die, also in der israelischen Bevölkerung sehe ich nicht, dass da dieser Prozess groß genug wäre, der das schaffen könnte, hier die Politik zu verändern. Aber wie gesagt, das ist meine ganz externe Sichtweise. Ich lebe nicht dort, ich arbeite nicht dort. Und ich habe nur auch an, wie zum Beispiel Standing Together, also Friedensorganisationen, palästinensisch-israelische Friedensorganisationen, Combatants for Peace, die explizit sagen, einen Appell an die Länder, an andere Länder, befreundete Länder senden und sagen, bitte nehmt hier Einfluss, dass hier ein sofortiger und umfassender Waffenstillstand kommt, weil das brauchen die Menschen, die brauchen die Menschen, das Leid ist enorm, auch das die israelische Bevölkerung, denke ich, braucht es, auch damit irgendwie Geisel freikommen, auch damit die vertriebenen israelischen Menschen aus dem Norden Israels wieder zurück in ihre Häuser kommen können, müsste meiner Meinung nach langfristig auf alle Fälle ein Weg der Kooperation gesucht werden und nicht der weiteren Konfrontation, was die ganze Gesellschaft, Region instabilisiert.
Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass diese Geiseln noch leben? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die im Grunde genommen als eine Rechengröße nur noch vorhanden sind, aber vor Ort kaum noch jemand glaubt, dass sie leben.
Da kann ich mir kein Urteil erlauben. Also ich habe gelesen, eine Geisel, die sie gefunden haben in einem der Tunnel, dass es nur noch 99 jetzt wären. Man kann es nicht sagen. Also auf alle Fälle sind sie schwerst traumatisiert. Also klar, genauso wie die Menschen in Gaza schwerst traumatisiert sind von ständigen Bombenalarmen. Und, Alarm haben sie ja gar nicht, Bombardements. Das als Anlass nehmen, eine andere Politik zu fahren oder eine andere auf Netanyahu anders einzuwirken. Also es wäre auch für uns ja auch entscheidend, dass Zivilistinnen, die gefangen genommen werden, befreit werden, aber auch
wirklich nicht. Ich meine, die deutsche Außenministerin hat kürzlich das erste Mal für meinen Geschmack kritischere Töne angestimmt.
Sie hat vor Monaten schon gesagt, dass Gaza ist die Hölle. Aber es sind keine Taten gefolgt. Also sie liefern ja weiter im umfangreichen, großen Umfang Rüstungsgüter an Israel, was ja eine Forderung dieser diese Petition, unsere Forderungen der Kundgebung ist, dass keine weiteren Rüstungsgüter an Israel geliefert werden sollen, wenn die Gefahr besteht, dass sie völkerrechtswidrig eingesetzt werden und eben die gegen Zivilbevölkerung. Und dann haben wir da dazu parallel das Gerichtsurteil, das internationale Net-Urteil, die Stellungnahme des internationalen Gerichtshofs, dass es ja plausibel sein könnte, dass dort ein Genozid stattfindet. Und aufgrund dieses Risikos wären andere Folgen, also andere Konsequenzen zu treffen für Deutschland, die ja selber, Deutschland hat ja selber die Genozidkonvention unterschrieben und sobald ein Risiko besteht und auch andere Arms Trade Treaty etc. unterschrieben, die sagen, wenn ein Risiko besteht, darf man also einerseits keine Rüstungsgüter mehr liefern, andererseits auch darauf hinarbeiten, dass dieses beendet wird und ich sehe keine in der deutschen Parlamentsdebatte da keine Anzeichen. Wie gesagt, es geht mehr darum, sich zu übertrumpfen, wer liefert mehr Waffen an Israel.
Fordern Sie auch ein Ende der Waffenlieferungen an die Hamas?
Ja, aber ich halt sehe, dass auf alle Fälle, als DSGVK fordere ich sowieso, jegliche Waffenlieferungen ins Ausland zu stoppen. Aber auch an Hamas, aber Hamas ist nicht ein Partner von Deutschland, Hamas ist kein Freund von Deutschland und ich sehe keinen direkten Weg, wo wir das liefern würden. Sehe ich einen Weg, würde ich sofort das fordern.
Ich denke, es gibt ja nun zahlreiche, durchaus gute Kontakte zwischen der Linken in Deutschland und palästinensischen Gruppen und Organisationen vor Ort. Damit meine ich jetzt nicht die Hamas. ist es nicht tatsächlich aber so, dass Israel mit seinem Dauerdruck, mit dem Terror gegen die Zivilbevölkerung in Gaza jegliche kritische Auseinandersetzung in Gaza mit der Hamas, ihrer Korruption, ihrer radikalen Nationalismus, ihrer Friedensunfähigkeit eigentlich erst verhindert? Was ich meine ist, dass sich im Grunde genommen die radikalen Nationalisten in der israelischen Regierung und die Nationalisten der Hamas gegenseitig die Bälle zu spielen.
Ja.
Und all die in der Mitte, die einfach nur Ruhe und Frieden wollen, sind letztlich die Verlierer.
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Also die Verlierer sind definitiv die Zivilbevölkerungen, ob das jetzt auf israelischer oder auf palästinensischer Seite ist. Also ein Israel, das sich nicht sicher fühlen kann, eine Bevölkerung, die immer Angst haben muss, ist ja auch sehr wird traumatisiert, die wurde sicher sehr traumatisiert durch diesen Überfall am 7. Ja. Oktober auch. Also für beide Seiten. Und wie Sie auch sagen, umso mehr die eine Seite radikalisiert, hat es auch Folgen auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, es ist halt schon ein Fakt, also wie es auch in unserer Kundgebung die dritte Forderung ist, dass man sich von deutscher Seite dafür einsetzen solle, für ein Ende der illegalen Besatzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ostjerusalem und eben einsetzen soll für den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in der Westbank. Was man vermehrt jetzt auch feststellt seit dem 7. Oktober, aber auch vorher schon, und man hat es halt viel zu lange zugesehen, obwohl sich ja Deutschland immer gegen diesen illegalen Siedlungsbau ausgesprochen hat.
Was aber damals Ariel Sharon als der eigentlich Verantwortliche, der damit auch als damaliger Wohnungsbauminister angefangen hat, ganz persönlich einen Dreck interessiert hat.
Ja, also das ist halt die Problematik an der Sache, dass sich die israelische Regierung bisher halt sehr wenig um jegliche UN-Resolutionen oder Ansinnen deutscher Regierungen in diese Richtung interessiert hat oder auch Europäische Union. Mhm. Es gibt ja verschiedene Vorstöße, um hier eine andere Gangart zu erreichen, aber es hat, wie gesagt, die israelische Regierung nicht interessiert. Mhm. Nach dem Waffenstillstand etc. müsste definitiv eine Arbeit an einer politischen Lösung für die Region gefordert sein. Und da ist zum Beispiel ein sehr guter Vorschlag von einem Redner der Kundgebung morgen, von Clemens Ronnefeld, der fordert, um eben diese gesamte Region von Israel bis zum Iran weiter zu stabilisieren, wäre wichtig, eine regionale Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit aller beteiligten Staaten in der Region, um hier irgendwo auf eine Kooperationsschiene zu kommen, anstatt einer fortgesetzten Konfrontation, wie ja aktuell ja auch bis hin zum Jemen, Syrien, Libanon und alles destabilisiert.
Ach, war das ein Übergang, ein Träumchen, ich jetzt nicht schöner machen können. Jetzt sind wir schon bei den Rednerinnen und Rednern. Machen wir gleich weiter damit.
Sehr spannend wird sicher auch die Rede von Nadia Malak von Amnesty Deutschland. Nachdem sich Amnesty Deutschland jetzt ja auch in ihrem neuen Bericht zu dieser Apartheid in der Westbank äußert, was bisher ja so nicht war und eine kleine Differenz zu Amnesty International bestanden hat. Also sehr spannend wird sicher auch Riad Ottmann von Medico, der sehr viel Erfahrung hat und auch in der Region gelebt hat. Genauso wichtig sind uns eben auch israelische und palästinensische Stimmen mit Shelly Steinberg von der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe und auch von Nassim Moshabash von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft wird eine Rede vorgelesen werden, weil leider die Anfahrt zu lang ist.
Und weil wir gestern den entsprechenden Memorial Day in den USA hatten, will ich da durchaus nochmal erinnern, auch an Jimmy Carter, der als Friedensnobelpreisträger als erster international hat das für viel Wirbel damals auch gesorgt, von einer Apartheidspolitik Israels gesprochen hat.
Ja, genau. Der schon seit langem. Aber wie gesagt, hier ist auch eine Sondersituation für Deutschland, die sich Deutschland aus ihrer Geschichte oder wie immer man halt sehr schwer tut mit Begriffen wie Apartheid oder eben Genozid auch.
Ja, wobei es gar nicht mal dann, denke ich, die Begriffe sein müssten. Aber wenn man einfach hingehen würde und sagen würde, Freunde, wenn ihr dem Frieden nun wirklich überhaupt keine Chance gibt und nicht wenigstens zwischendurch mit entsprechenden Gefechtspausen, mit entsprechenden Kompromissen bereit seid, der Bevölkerung von Gaza so etwas wie eine humane Perspektive zu geben, warum sollen wir dann um alles in der Welt weiterhin Waffen oder auch Ersatzteile für die existierenden Waffen, die ihr von uns bekommen habt, liefern?
Ja, wie zum Beispiel von Firma Renk, die Teile für die Merkava-Panzer. Genau. Aber wie gesagt, Sie sprechen das genau richtig an. Wir verlieren uns in den Begriffen und reden nicht mehr über die Tatsachen, die vor Ort sind, dass eben nach palästinensischen Angaben inzwischen ja schon 45.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Auf alle Fälle ist unser größter Wunsch, dass ein Ende dieses Leids, dieser auf beider Seite der Schmerz, der Trauer, der Traumatisierung, das wird ja über noch Jahrzehnte wirkt das nach, das muss schnellstens beendet werden und genau für das haben wir morgen die Kundgebung.
Genau, und die beginnt um 14 Uhr am Marienplatz, das sei nochmal erwähnt.
Ja genau,
die bleibt vielleicht, am vielleicht kommen ja morgen vor allem all diejenigen in München, die bereit sind, mir jetzt an einem Punkt zu folgen. Und zwar, wenn ich sage, bei all dem Gestreite über Spiegelstriche, über wer hat angefangen, über wer schießt da und da mehr, wer hat da und da vielleicht es verabsäumt, eine Friedensinitiative aufzugreifen. Vielleicht müssen wir alle wieder mehr naiv werden und den Standpunkt einnehmen, der da ganz simpel ist und sagt, wenn jemals irgendwo das Volk gefragt wurde, ob es Krieg will, wo hätte es Ja gesagt? Und ich sage, nirgendwo.
Ja, sicher.
In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag morgen.
Ein wunderbares Schlusswort, genau in unserem Sinne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die. Ich hoffe auch, dass viele Menschen sich morgen auf den Weg machen, auch wenn es vielleicht kalt. Aber wie gesagt, es ist eine Kundgebung. Wir bleiben am Marienplatz und es soll nicht länger wie 1,5 Stunden dauern. Und wie gesagt, es gibt auch super tolle Musik von dem Orchester Schlomo Geistreich.
Jo, und es gibt erwärmende Gespräche und Kontakte. Vielleicht treffen Sie ja sogar Freunde fürs Leben.
Ja, genau. Das wäre der Wunsch. Und dass wir uns einfach wieder austauschen und mehr ins Gespräch kommen. Vielen Dank.
Sagte uns die Sprecherin der DFGVK Bayern, Maria Erb Heckeln. Nochmal der Demo-Termin morgen 14 Uhr bis 15:45 am Marienplatz.
Die Nachrichten bei Lora München.
Österreich. Proteste gegen FPÖ-Regierung. In Österreich protestierten Zehntausende Menschen gegen die Bildung einer Regierung unter Führung der rechtspopulistischen FPÖ. Allein in Wien versammelten sich etwa 25.000 Menschen vor dem Kanzleramt, hieß es aus Behördenkreisen. Proteste gab es auch in Innsbruck, Salzburg und Graz. Organisiert wurden die Demonstrationen von sozialen und kirchlichen Organisationen sowie von Gruppen, die sich für Umweltanliegen und Flüchtlinge einsetzen. In ihrem Protestaufruf hieß es, es drohe ein autoritärer Angriff auf Demokratie, Menschenrechte, Umweltschutz und den sozialen Zusammenhalt in Österreich. Milliardengeschäft. Schweden kauft deutsche Panzer. Schweden kauft 44 neue deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A8. Außerdem werden die 66 bisherigen Leopard 2 aus den Beständen der schwedischen Armee umfassend modernisiert, wie das Verteidigungsministerium des neuen NATO-Mitgliedslandes mitteilte. Die zuständige schwedische Behörde FMV hat demnach ein Abkommen mit dem deutsch-französischen Rüstungsunternehmen KNDS im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro unterzeichnet. Damit nehme man die größte Aufrüstung seit den 1950er Jahren vor, erklärte Verteidigungsminister Pål Jonson. Die neuen Panzer sollen von 2028 bis 2031 geliefert werden. Häusliche Gewalt. Regierung beschließt mehr Schutz mit Fußfessel. Die Bundesregierung will von sogenannter häuslicher Gewalt betroffene Menschen mit einer Fußfessel für den Täter künftig besser schützen. Dazu beschloss das Kabinett einen Entwurf zur Änderung des Gewaltschutzgesetzes. Ob der Entwurf noch vor der Wahl am 23. Februar im Bundestag verabschiedet wird, ist fraglich. Familiengerichte sollen in Hochrisikofällen für 3 Monate eine elektronische Aufenthaltsüberwachung anordnen können. In Sachsen wird jetzt erstmals eine Fußfessel nach spanischem Modell angewandt. Dabei werden keine festen Verbotszonen wie Wohnort oder der Arbeitsplatz überwacht. Stattdessen geht es darum, den Abstand zwischen Täter und Opfer im Blick zu behalten. Flucht vor schweren Kämpfen in Kongo. Nach tagelangen Kämpfen um die rohstoffreiche Stadt Masasi im Osten des Kongo sind nach Angaben des UN-Nothilfebüros mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Nachdem die von Ruanda unterstützte Miliz M23 am Wochenende das Stadtzentrum von Masasi erobert hatte, übernahmen die Streitkräfte nach eigenen Angaben wieder die Kontrolle über dieses Gebiet. Eine wichtige Rolle in dem Konflikt spielen die reichen Rohstoffvorkommen der Region. München. Protest gegen Inhaftierung von Mitstreiter. Letzte Generation blockiert Straße am Viktualienmarkt. Die letzte Generation blockierte am gestrigen Donnerstagnachmittag die Frauenstraße, um gegen die Inhaftierung ihres schwäbischen Mitstreiters Karl Breik zu protestieren. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass Aktivisten der Gruppe eine solche Aktion auf der Frauenstraße am Viktualienmarkt durchführen. Der 69-jährige Breik hatte Mitte Dezember eine fünfmonatige Gefängnisstrafe angetreten, weil er sich 2023 zweimal für insgesamt anderthalb Minuten auf Passauer Straßen festgeklebt hatte. 5 Monate für 2 Straßenblockaden seien unverhältnismäßig und zeigten, wie ungerecht AktivistInnen behandelt werden, die für unsere gemeinsame Zukunft protestieren, sagte Andrea Gram von der Letzten Generation. So viele Firmenpleiten wie seit 2009 nicht mehr. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist einer Studie zufolge Ende 2024 so hoch ausgefallen wie seit der Finanzkrise vor 15 Jahren nicht mehr. Im 4. Quartal seien über 4.200 Personen und Kapitalgesellschaften mit knapp 38.000 Arbeitsplätzen von einer Insolvenz betroffen gewesen, wie das Institut für Wirtschaftsforschung Halle mitteilte. Das Institut führt die negative Entwicklung nur zum Teil auf die aktuelle Konjunkturkrise sowie Kostensteigerungen bei Energie und Löhnen zurück. Und das waren die Nachrichten bei Lora München. Werbung bei Lora.
Am Dienstag, den 7. Januar, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Am 10. Jahrestag des Anschlags treten im Münchner Rationaltheater auf der Kabarettist Hage Butzko und der Karikaturist Michael Heininger, der eine politische Hampelmann-Entsteigerung macht. Und Heribert Haider singt und spielt Lieder von Georg Kreisler. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater, Kleinhesseloer Straße 18 in Altschwabing. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Unser nächster Gesprächspartner im heutigen Magazin ist Franziska Schmidt vom Bayerischen Flüchtlingsrat, die wir angerufen haben, weil es in Bamberg Ärger um das dortige sogenannte Ankerzentrum gibt. Das wurde vor 10 Jahren eröffnet und war ausdrücklich nur für eine Zeit von 10 Jahren vorgesehen. Doch nun teilte Innenminister Herrmann im Namen seines fränkischen Herrn, dem Bamberger OB, mit, dass April das Flüchtlingszentrum weiter bestehen soll. Und wie kommentiert der Bayerische Flüchtlingsrat dieses Vorgehen?
Wir können da hier eigentlich live miterleben, wie die Staatsregierung die bayerische Wortbruch begeht. Die haben sich im Jahr 2015 mit der Stadt Bamberg felsenfest darauf geeinigt, dass das Ankerzentrum nur bis 31. Dezember 2025 bestehen bleibt. Das war im Wortlaut eine unwiderrufliche Entscheidung und jetzt hat der CSU-Innenminister Joachim Herrmann eben einen Brief an den Oberbürgermeister von Bamberg geschrieben, an den Herrn Starke, und darin sozusagen nahegelegt, dass das Ankerzentrum nicht geschlossen werden soll. Er begründet es vor allem finanziell und sagt da mehr oder weniger, dass es eigentlich finanziell keine andere Möglichkeit gibt und deswegen das Ankerzentrum bestehen bleiben muss, obwohl eigentlich diese Zusage da war. Genau. Und er begründet das vor allem auch mit verschiedensten Sozialausgaben, die da irgendwie getätigt werden müssten im Wohnungsbereich, aber auch in der sozialen Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten.
Zunächst einmal geht es um wie viele 100 Migrantinnen und Migranten, die dort untergebracht sind?
Genau, also momentan hat das Ankerzentrum eine reguläre Kapazität von 1.500 Personen. Mhm. Das wäre dann aber sozusagen eine andere Verteilung, die nach dem Ankerzentrum auf die Stadt Bamberg zukommen würde. Da geht es dann um eine Verteilung nach dem Königsberger Schlüssel und das wären Stand jetzt um die 1.000 Personen.
Das heißt, so groß wäre der Unterschied gar nicht. Warum dann die Aufregung?
Genau, weil es da sozusagen um das Ankerzentrum als Massenunterkunft geht und die Stadt Bamberg eben die Zusicherung bekommen hat, dass diese Unterkunft geschlossen werden soll bis Ende 2025 und stattdessen Geflüchtete auf andere Art und Weise, nämlich auf dezentrale Weise untergebracht werden in der Stadt Bamberg und eben nicht mehr in einer großen Massenunterkunft.
Ist das eine frühere Kaserne oder wie haben die das organisiert vor Ort?
Genau, das ist eine frühere Kaserne und das ist sozusagen ein Bereich, wo verschiedene Wohnblocks eben drinstehen, ein umzäunter Bereich am Stadtrand von Bamberg. Da wäre jetzt sozusagen die Alternative, Menschen stattdessen dezentral im gesamten Stadtgebiet unterzubringen.
Nun, das ist ja ohnehin eine alte Forderung von so ziemlich allen, die in irgendeiner Art und Weise als Fachleute mit Flüchtlingen zu tun haben, wegzukommen von den Massenunterkünften, die einfach sowohl aufgrund der Enge, wird uns selber dann auch nicht anders gehen auf Dauer, wenn wir da untergebracht werden, aber auch nochmal verschärft aufgrund des Hintergrunds der Fluchtgeschichten, die häufig mit Traumatisierungen zusammenhängen, für massive Aggressionen sorgen und auch aufgrund deren dann möglicherweise eine echte Integration überhaupt nicht möglich wird.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch was wir kritisieren. Wir finden, das ganze Konzept der Ankerzentrum gehört abgeschafft. Auch die anderen Ankerzentren, die sozusagen noch Massenunterkünfte sind, sollten unserer Meinung nach abgeschafft werden. Im Endeffekt sind das Unterkünfte, wo es einfach nur massive Probleme gibt, die weder eine menschenwürdige Unterkunft für Geflüchtete darstellen, aber auch sozusagen in der Stadt einfach Probleme sind, weil es sozusagen einfach riesige, große Massenunterkünfte sind und auch so eine Integration natürlich viel einfacher gelingt, wenn Menschen wie alle anderen auch in der Stadt sozusagen leben können, Nachbarn haben, sich mit denen austauschen können und da auch einfach besser angebunden sind als so in einer großen, umzäunten Unterkunft am Stadtrand sozusagen.
Ist ja auch eine alte Geschichte, lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen. Je mehr Menschen direkt mit Flüchtlingen zu tun haben, desto geringer ihre Abneigung.
Genau, das kommt dann auch noch dazu. Ja, auch so eine eben so eine Integration oder so eine Einbindung in eine Stadtgesellschaft ist natürlich viel einfacher.
Übrigens auch in die Land- und Dorfgesellschaften, gerade dort, wo infolge der wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte auch es durchaus immer wieder leerstehende Häuser gibt, die man entsprechend aufpäppeln und nutzen könnte.
Ja, das ist sozusagen auch nochmal eine Forderung von uns eigentlich ganz allgemein, ist so die Wohnsitzauflage aufzuheben. Das ist auch passiert bei den Geflüchteten aus der Ukraine. Die dürfen im Endeffekt dort wohnen, wo sie möchten, zum Beispiel auch bei Bekannten oder Verwandten, wenn sie welche haben. Und die sind eben nicht verpflichtet, dort zu wohnen, wo sie praktisch zugewiesen werden. Für uns ist nicht verständlich, warum das nicht auch für alle Geflüchteten gilt, weil das ja auch erstmal eine Entlastung wäre. Wenn Menschen zum Beispiel hier schon Familie haben und ganz einfach bei ihnen unterkommen könnten, das aber einfach nicht dürfen. Da sagen wir, das wäre schon eigentlich die erste und einfachste Maßnahme, um direkt eine Entlastung zu schaffen, weil das ja oft irgendwie auch als Argument gebracht wird, so die Kommunen seien zu überlastet. Dass man den Menschen erlaubt, sozusagen, wenn das denn möglich ist, sich selbst um diesen Wohnraum auch zu kümmern.
Nun hat die CSU, haben Söder und Merz gemeinsam neue Vorschläge präsentiert für eine, ich zitiere jetzt Herrn Söder, radikal geänderte Asylpolitik. Darin steckt im Wesentlichen die Idee, dass es weiterhin so etwas wie Ankerzentren geben soll, allerdings nicht mehr in Deutschland, sondern in Tunesien, Libyen und sonst und in Marokko an in den jeweiligen Wüsten, betrieben von der EU und dem UNHCR, wo dann die Leute unterkommen sollen für die Dauer zunächst einmal ihres Asylverfahrens. Das war die ursprüngliche Idee. Inzwischen geht man noch weiter und sagt, selbst wenn die als Flüchtlinge anerkannt werden, sollen sie dann dort bleiben. Was sagen Sie dazu?
Ja, da gibt es vieles zu sagen. Also zum einen erstmal, dass man all diese Aussagen eigentlich gerade im Hinblick auf den Wahlkampf betrachten muss. Man merkt, sehr wie die CDU und auch die CSU da in einem vorauseilenden Gehorsam der AfD gegenüber Politik machen und versuchen, genauso populistisch vorzugehen und solche Forderungen zu bringen. Was das Ganze angeht, mit diesen sogenannten Asylzentren für Nordafrika, das untergräbt Menschenrechte, das untergräbt das Recht auf Asyl, weil das sozusagen dann Menschen nicht mehr möglich ist, einen sicheren Ort zu erreichen.
Das ist doch nicht gesagt, wenn die entsprechend betrieben werden und dort im Gegensatz übrigens zu der Situation in den jetzigen Lagern, beispielsweise in Libyen, die dort von den diversen Mafia-ähnlichen libyschen Warlords betrieben werden, wo insbesondere jüngere männliche Flüchtlinge, aber auch weibliche gefoltert werden, wo Familien erpresst werden, wo gemordet wird. Da ist das doch allemal besser, wenn die EU gemeinsam mit dem UNHCR entsprechende Zentren betreibt, wo die Leute gesichert sind.
Genau, die Frage ist dann, wie gestaltet sich das aus? Momentan erhält zum Beispiel auch die libysche Küstenwache, denen konkret schlimmste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, Fördermittel von der EU, die Leute ohne Wasser in der Wüste aussetzen, wo für uns die Frage ist, wie, also auf Papier kann man das alles schönreden, aber eine Realität sieht dann ganz anders aus und bedeutet, dass diese Menschen massivste Menschenrechtsverletzungen widerfahren werden. Und deswegen kritisieren wir das auch ganz scharf, das ist einfach eine unrealistische Forderung, die einfach eine reine populistische Meinungsmache sind von Söder und Merz.
Übrigens, das ist ja möglicherweise auch der eigentliche Grund für die Ankerzentren, für die Massenunterbringungen, denn dadurch, dass dort Aggressionen gefördert werden, werden auf die Weise Schlagzeilen provoziert, die dann wiederum die Vorurteile bestätigen. Altes Spiel.
Genau, also es wird zumindest in Kauf genommen. Und was wir beobachten ist, dass ein Versäumnis oder beziehungsweise nicht nur ein Versäumnis, eigentlich ein komplettes Versagen, in dem Fall der bayerischen Staatsregierung, in der Sozial- und Wohnungspolitik einfach an andere ausgelagert wird. Einfach da, um sich irgendwie aus der Verantwortung zu stehlen und sich nicht selbst in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, so, wir müssen eine gute Wohnungspolitik fahren in Bayern, wir müssen eine gute Sozialpolitik fahren. Da ist es für die CSU viel einfacher, der Bevölkerung so diesen Sündenbock aufzubinden und zu sagen, naja, die Geflüchteten wären an allem schuld, in einem Wahlkampfmodus, wo sie einfach diese Bevölkerungsgruppe ausnutzen, um ihr eigenes Versagen zu vertuschen.
Gibt es denn vor Ort Initiativen, Gruppen, die zum einen natürlich politisch gegen diese Entscheidung vorgehen, demonstrieren, aber auch versuchen, praktisch an der Front, an der Basis zu arbeiten, um Lösungen zu erreichen?
Genau, also es gibt auf jeden Fall verschiedenste Organisationen, zum Beispiel den Verein Freund statt Fremd, der auch sozusagen im Ankerzentrum versucht, vieles aufzufangen, was die Staatsregierung eben nicht leistet, so einen Zugang zur Bevölkerung, auch so niedrigschwellige Deutschkursangebote, der so eine Art Ankommenscafé betreibt und die da sozusagen in direktem Kontakt sind. Und auch politischen Bündnis, und zwar die Bamberger Mahnwache Asyl, die da auch schon in der Vergangenheit sich sehr oft geäußert hat, auch zuletzt im Dezember eine Mahnwache zu der Thematik gemacht hat und jetzt sicherlich auch in der kommenden Zeit sich nochmal dazu äußert und eine Mahnwache plant.
Übrigens, bei dieser Gelegenheit empfehle ich allen, sich mal anzugucken, was die ÖVP in Österreich vor der letzten Wahl gesagt hat, die jetzt ja sich anschickt, mit der FPÖ gemeinsam einen lupenreinen Faschisten in das Amt des österreichischen Kanzlers zu verhelfen. Soll mir keiner sagen, dass bei uns so etwas nicht möglich wäre.
Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall besorgniserregende Entwicklungen und ich würde auch sagen, dass es sinnvoll ist, das irgendwie genau zu verfolgen und sich auch vor Augen zu führen, dass es halt möglicherweise ein Szenario auch in Deutschland in Zukunft sein könnte und sich da frühzeitig gegen zu wehren.
Soweit Franziska Schmidt, die die Spielchen kritisiert, die die bayerische Staatsregierung mit ihnen treibt, um die WählerInnen bei den kommenden Wahlen in die eigenen Arme oder wenigstens in die ausgebreiteten Arme der Rechtsradikalen zu treiben. Dann braucht man nur noch gescheiterte Regierungsverhandlungen mit SPD und Grünen, Schon schwafelt man von der Verantwortung, den Staat regierbar zu halten, und bildet mit der AfD zusammen eine Regierung. Aber im Moment wollen uns die Herren Merz und Söder ja noch mit ihrer gar nicht braunen Brandmauer beruhigen. In Wien dagegen ist es mit der antibraundemokratischen Gemütlichkeit ganz plötzlich vorbei. Aber sowas von. Hören Sie dazu den folgenden in der Taz veröffentlichten Kommentar von René Hamann.
So. Bald ist es soweit. Der Tag der Machtergreifung rückt näher. Wohl spätestens am 30. Januar wird in unserem geliebten Nachbarland, Stichworte, Skifahren, Schnitzel, Red Bull, Après-Ski, Skispringen, Kaffeehauskultur, Skibumsmusik, Volksmusik, die hohen Berge, Herr Gabalier, dann noch Kulturreste, meist uralt und nach dem traditionellen Neujahrskonzert. Reicht das dann auch fürs Jahr? Die Volkskanzlerschaft beginnen. Zwergkickel, das Zepter schwingen, die Reaktion ganz vorne weg marschieren. Das ist natürlich arg, Urorg, wie man in Wien sagt, und gerade als meist in Wien lebender Ausländer treibt einen da schon einmal die Angst um. Selbst wenn sich die Ausländergruppe, zu der ich latent zähle, als die größte wähnen darf und Deutscher am deutschesten ist, aber auch als sogenannter Piefke. Das lasst euch Heimatdeutschen gesagt sein, lebt es sich nicht nur angenehm in der vormals lebenswertesten Stadt der Welt, nämlich Wien. Das Lustige ist ja, dass in Österreich die Kuckucksuhren langsamer schlagen, vermutlich der alpinen Kälte wegen. In Sachen Rückwärtsgewandtheit sind sie uns aber in vielem 7-Meilen-Stiefel weit voraus. In den Einkaufsstraßen gibt es noch urige Geschäfte wie in Bielefeld seit den späten 80er Jahren nicht mehr. Im öffentlichen Rundfunk laufen Live-Berichte von Skirennen. Die Weihnachtsmärkte sind noch weitgehend barrierefrei. Überall wird fröhlich mit Autos herumgebraust, auch von Menschen aus bildungsbürgerlichen Schichten, weil geht ja nicht anders und ist schon immer so gewesen. Sozialdemokraten sind noch Sozialdemokraten und als solche sogar manchmal links. Und Christdemokraten heißen Volkspartei und müssen gar nicht christlich tun, um unchristliche Politik zu verantworten. Was hingegen genauso ist, eine kleine Splitterpartei, die sich liberal nennt, lässt Versprechen, Vertrauen und andere Wörter mit Ver einfach so sausen, um den Neofaschisten endgültig den Weg zur Macht zu ebnen. Das begründen sie. In Österreich heißt die FDP gar nicht FPÖ, sondern Neos, vermutlich nach der Figur aus The Matrix, dann mit der Verantwortung, die sie dann gar nicht mehr tragen. Genauso witzig ist im Anschluss das Gebaren der Konservativen, die meinen, die Forderung nach einer Vermögenssteuer wäre Klassenkampf, was sie mit ihrem Klassenkampf von oben zu verhindern trachten. Banken sollen Geld verdienen, der Staat spart lieber am Sozialen. Die Deppen vom Volk finden's eh gut. So viel zur Politik. Und was passiert jetzt? Wird das Parlament in Brand gesetzt, sind eifrige freiheitliche Studierende dabei, wehrzersetzendes Lehrmaterial für künftige Scheiterhaufen zu sichten? Wird am 30. Jänner ein Fackellauf durch die Hauptstadt beginnen, die laut Demo vom Montag aber immer noch die FPÖ hasst, und zwar ganz? Richtig, in dem Fall hat man den Ruf aus Berlin geklaut, da hasst die ganze Stadt allerdings bislang nur die Polizei. Im Wiener Alltag ist von all dem noch nicht viel zu spüren. Zwar irrt hier das Gedicht, das wir am gestrigen Mittwoch auf dieser Seite hatten, ganz gewaltig, wenn es meint,
die Donau voll Schlamm und der Prater verwaist, den Schuschen geht's Volk an den Kragen, denn der Prater ist wie eh und oje voller Buden und Budenzauber und Budenbesucher auf bummelnden und sich besaufenden Besuch beim Budenzauber. Doch die Tschuschen, was die hier schon lang lebende Minderheit aus dem ehemaligen Jugoslawien meint, die meist sogar aus ehemaligen österreichisch-ungarischen Gebieten stammt, wählen sehr gerne FPÖ. Schließlich waren sie zuerst da. Und die Muslime sollen gefälligst bleiben, wo kein Pfeffer wächst und auch sonst nix, also in der Wüste. Sie sind nämlich längst selbst das Volk, die Tschuschen, jedenfalls das Wiens. Alle anderen sind ohnehin über alle beziehungsweise am Fuße aller Berge und verdienen sich dort mit dem Tourismus aus Deutschland dumm und dämlich. Während in der Hauptstadt, kein Scherz jetzt, kurz nach Neujahr Industrieschnee den Winter einläutete. Also jetzt ist es bald soweit. Herbert Kickl greift nach der sich bietenden Macht. Ob er wie Donald Trump oder Genosse Putin imperialistische Träume hegt, wissen wir nicht. Vielleicht mag er ja mit Viktor Orban kuscheln und den Traum eines neuen Wilhabensburger Imperiums träumen. Die Tschuschen haben bestimmt nichts dagegen. Mit dem Klimaticket, das macht in Österreich das Bahnfahren grüner und günstiger, bis nach Hause, also zum Beispiel nach Dalmatien fahren. Trump will Grönland wieder groß machen, also die eisbepackte größte Insel der Welt. Warum da nicht Österreich-Ungarn 2.0? Besser als die EU wär das allemal. Aber was weiß ich denn schon über Herbert Kickl? Nicht viel. Gefühlt war er schon immer da, schon als der Haider Kärnten unsicher machte. Überhaupt hat er immer die Dödel sich zu Superdödeln machen lassen. Stichwort Ibiza. Und jetzt ist der Dödelige gerne groß, der größte der Dödel. Er wollte ein Entwurmungsmittel statt einer Impfung gegen Corona. Und sein letzter Wahlkampf gab sich so alttestamentarisch, dass noch der letzte aufrechte Christ vom Glauben abfiel wie Apfel von Stamm. Jetzt spricht Kickl von der Erlösung, die bald kommen werde, als sei er Messias, Orgasmus und Schmerztablette in einer Person. Dabei wird alles so sein wie immer, nur noch schlimmer. Volks- und Bumsmusik aus jeder Tüte, ausländerfeindlicher Schweiß aus jeder Pore und am Ende wird wieder Geld auf die größten Haufen geworfen, während alles andere den Schmelzbach runtergeht. Schnee haben die Alpen ja schon lange keinen mehr. Ach, es ist ein Bergkreuz mit diesem Land. Soll ich jetzt wieder nach D zurück? Ach nee, da ist es auch nicht anders. Bleiben wir lieber im Café Weidinger in Wien sitzen und rufen die freie Kaffeehausrepublik aus. FCK KCKL.
Es ist schön, wenn wir herumstehen, Schweden plötzlich umsehen, was man alles sehen kann. All die Menschen, die herumgehen, weil kein Wiener Weg ist lang. Schau, das Eisgeschäft hat Zimt jetzt, während heißer Wind weht, fangen wir zu schweben an. Und die Tauben fliegen jetzt zur Insel, weil kein Wiener Weg ist lang. Jetzt kannst im Kaffeehaus träumen mit dem großen Braunen, weil dich der beleben kann. Sind das nicht die großen Freuden, weil kein Wiener Weg ist lang. lang. Schau, was in der Zeitung heute steht. Jeder Schmerz, der vergeht, bleibt in Wahrheit lebenslang. Kaum ein Schmerz, der wirklich weggeht, weil kein Wiener Weg ist lang. Es ist schön mit dir, ist echt nett, womit keiner rechnet, dass ich dir so nah sein kann. Trotz deines Lebens da als Jet Set, weil kein Wiener Weg ist lang.
Kein Wiener Weg ist lang, sang gerade der Nino aus Wien. Hoffentlich gilt das auch für eine mögliche schwarz-kack-braune Regierung. Womit Sie sich die nächsten Tage trösten können? Unsere Programmhinweise für Montag und die Veranstaltungen bis Montag.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von Montag.
Wir beginnen um 16 Uhr mit der Musikfabrik, gefolgt von Lora aus dem Eine Welthaus, danach das Magazin, dann Forum Aktuell um 20 Uhr mit Lora International. Anschließend bekommen ab 21 Uhr kurdische und Balkan-Themen je 30 Minuten. Nach den Spätnachrichten runden die kosmopolitischen Klangkörper unser Programm ab.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis. Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Um 14 Uhr beginnt am Samstag eine Friedensdemo, die jegliche Gewalt in Nahost kritisiert. Am Marienplatz bis 15.45 Uhr für den Sonntag. Da ist um 18 Uhr Arnulf Rating in der Pasinger Fabrik mit seiner satirischen Jahrespresseschau 2024. Und am Montag besticht im Literaturhaus der Filmemacher und Thomas Mann-Kenner Heinrich Brelauer in seinem Text »Ein tadelloses Glück« mit seinem Detailwissen über den jungen Schriftsteller Stach. Gelesen wird das von Nicola Mastro Bernardino ab 19 Uhr. Bittersüß, boshafte Satire zu sanftem Klavier. Hagen Räther sorgte im Prinzregententheater dafür, dass man Kleinkunst als groß erlebt. Ab 20 Uhr. Gute Unterhaltung. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit der Region Los Angeles, die in diesem Jahr so schlimm wie noch nie von Flächenbränden heimgesucht wird. Neben bisher ca. 2000 niedergebrannten Häusern beklagt man dort auch schon Tote und Vermisste. Wir sprachen mit dem in Berlin lebenden früheren stellvertretenden Bürgermeister der im Großraum L.A. liegenden, ebenfalls stark betroffenen Gemeinde Arcata, Jason Kirkpatrick, der inzwischen nicht nur Katastrophenerfahrung sammelte, sondern aus diesen Erfahrungen heraus zum Klimaexperten wurde. Ich wollte von ihm wissen, ob er auch jetzt noch viel telefonieren muss, um das Schicksal seiner Verwandten und Freunde in der Region abzufragen.
Ja, das stimmt. Von meiner Seite, ich habe den letzten Tag mit meiner Mutter, meinem Bruder geredet, weil viele in meiner Familie haben Häuser, die sind von diesem Brand gefährdet Und wie Sie haben gesagt, ein Cousine von mir hat ein Wohnhaus, das war niedergebrannt vor ein paar Jahren. Sehr kleine Kinder, das war wirklich schrecklich.
Ist da nur das Haus zerstört worden oder gab es auch Leben zu beklagen?
Von meiner Familie zum Glück, es war nur dieses Haus. Aber was wir haben gehört heute, glaube ich, in Los Angeles, ist, dass 10 Leute sind ums Leben gekommen. Und die Polizei sprechen von meiner Erwartung von viel, viel mehr. Hm. Die waren aber hatten noch nicht die Möglichkeit, durch gebrannte Häuser zu suchen. So, das ist wirklich alles ganz schrecklich. Ja. Das ist schade.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das ein großer, riesiger Brandherd, der sich immer mehr ausbreitet? Oder sind das mehrere Brandherde in der Region von Los Angeles? Und es kommen leider immer wieder auch welche dazu.
Kommen immer wieder welche dazu. Das ist, was ist wirklich schlimm daran. Da gibt es, soweit ich habe gesehen, jetzt 5 aktuelle Großbrand und da gibt es einen ganz starken Wind in Los Angeles. Das heißt The Santa Ana Winds und jedes Jahr das kommt. Und was ist wirklich schlimm, es kann bis zum 150 km/h pusten durch die ganze Stadt.
Wow.
Und manchmal vom Süden, manchmal ein bisschen vom Norden und eine Stunde diese Richtung, die nächste Stunde die andere Richtung. Und das macht es ganz schwer für die Feuerwehr. Mhm. Und alles unvorhersehbar. Was sieht gut aus und sicher für eine Familie, eine Stunde kann 4 Stunden später lebensgefährlich sein.
Nun ist es so, dass ich immer wieder mitbekomme, es gab ja schon viele, viele Jahre die Befürchtung, das Wasser wird einfach auf Dauer nicht reichen können. Nun ist bei so einer Naturkatastrophe wie jetzt ja vermutlich die Anforderungen an die pure Menge von Wasser noch viel größer als sonst, oder?
Ja, es war super richtig in Time Magazine in Amerika, die haben diese Woche gesagt, dass dieses Trockenheit, diese Dürre in Los Angeles ist schlimmer als die letzten paar hundert Jahren. Und leider, das ist zu befürchten durch die Klimawandel und Klimaprobleme. Aber dafür können wir uns engagieren ein bisschen besser. So, dieses Brand ist gefährlich. Dieses Brand dieses Jahr ist schlimm. Man kann nicht so viel verändern jetzt, aber langfristig müssen wir uns alle bemühen. Und das trifft Deutschland so parallel, könnte man sagen, mit die Naturkatastrophe, mit einer großen Flut. Gibt es in Deutschland überall eine große Flut irgendwo. Leute kommen ums Leben. Und wenn es geht um Finanzen, das ist nicht nur eine persönliche Tragödie, aber das kostet alle Milliarden Dollar oder Euro. Und das ist subventioniert durch Steuerzahlung. Und insgesamt auf die ganze Welt, dieses schmutzige Erdöl und LNG-Gas und so, das macht dieses Klimaproblem ganz viel schlimmer. Und wir müssen das alles ändern und erneuerbare Energie unterstützen, mehr Solarenergie, Windenergie. Und dann durch diese schreckliche Klimaveränderung würden das alle besser gehen, statt schlimmer gehen.
Und nun wird dann auch noch ein amerikanischer Präsident gewählt, der genau das Gegenteil tun will.
Leider so von meiner Perspektive, leider kann ich das nicht ändern, aber die Leute wie ich, wir sind für den Klimaschutz engagiert, wir bleiben aktiv in Amerika und es muss so sein.
Nun, es ist ja auch so, dass wir Industrieländer alle miteinander lange Zeit verdrängt haben, dass die Katastrophe längst begonnen hatte, da nämlich diese Katastrophe nicht bei uns sofort schon so stark spürbar war wie jetzt. Sie haben schon die Katastrophen hierzulande, die Überschwemmungen angesprochen. Ich erinnere nur ans Ahrtal, aber eben auch solche Ereignisse wie jetzt in Kalifornien, sondern begonnen hat das ja beispielsweise in Bangladesch schon seit vielen Jahren. Ein Drittel des Landes überschwemmt, das hat ja keinen interessiert.
Das stimmt. Es ist schon schrecklich in Los Angeles oder hier in Deutschland mit Überschwemmungen. Und leider in Bangladesch, man kann sich vorstellen, man, die haben kein Geld, mit solcher Krise umzugehen. Die Regierungen haben weniger Macht, weniger Katastrophenschutzmaßnahmen. Das ist wirklich für Leute in die globale Süd ein lebensgefährlich, sehr ernst zu nehmen Sache. Und wir müssen uns in die globale Norden, die reicheren Länder, ein bisschen besser tun, würde ich sagen.
Nun habe ich selbst einst auch mal einige Zeit verbracht in Fullerton in Kalifornien, in der Nähe von Santa Ana, und kenne die ganze Gegend ziemlich gut, San Bernardino, Santa Monica etc. Und ich kenne auch andere, die dort bekannte Freunde haben. Wie gefährlich ist die Situation ganz akut? Müsste man nicht tatsächlich sehr viel größere Bereiche der Region komplett evakuieren?
Wir haben gehört von 130.000 evakuierte Leute, und das ist, was ist schwer. Die muss schon Häuser, Übernachtungsmöglichkeiten finden für ganz viele. Natürlich, manche haben Familie oder Freunde, aber wann, da gibt es schon 130 Leute evakuiert. Wie weit soll man gehen? Es ist schon eine Krise. Auf einmal 130.000 Leute zu Essen zu besorgen, Übernachtungsmöglichkeiten, das alles. Und das ist auch sehr schwer vorzusehen, wann die Wind, wie ich gesagt, pustet einmal westlich, einmal östlich, dann man weiß nicht ganz genau. Aber für Leute, die wohnen in dieses Bergen oder Santa Monica Mountains zum Beispiel, ja, da gibt es ganz viel kleine Straßen, die gehen bergauf, und Leute wohnen manchmal oben auf einem Berg, und dann plötzlich gibt es eine Brandgefahr auf eine Häuser, ein Haus, eine lokale Ort, alle flüchten mit Autos diese Straße runter, und dann kommen die so irgendwelche Superstau, Supergau-Probleme. Das sehen wir auch. So Leute muss wirklich früher weggehen, und das macht alles Sinn mal so schwer für Feuerwehr, für die Polizei, alle, die versuchen, das ganze Situation zu besorgen und unterstützen. Das macht jetzt alles schwer.
Wenn man sich die Hydranten ansieht, sind die überhaupt in der Lage, die Anforderungen an die Mengen von Löschwasser tatsächlich zu befriedigen, oder reicht es auch da schon nicht mehr?
Ja, wir haben mitbekommen, dass Wasserdruck ist ein Problem, Wasserknappheit ist ein Problem, und dazu haben die erwartet, dass mehr Hubschrauber, dieses Feuerlöscher-Hubschrauber, die haben erwartet, dass mehr würde aktiv sein, aber die konnten nicht aktiv sein während dieses super schnell Wind. Das pustet bis um 150 km/h. Und das alles kommt zusammen auf einmal. Ich würde schätzen, dass in den nächsten Jahr, die machen schon bessere Planung. Das habe ich als ein Vizebürgermeister damals gemacht in Naturkatastrophenvorbereitungsplans. Man vorbereitet auf die schlimmste Fall. Was könnte überhaupt passieren, und man sollte einen Plan haben dafür. Was ist schwer, ist, dass natürlich, wenn man will die beste Vorbereitung haben, dann in diesem Fall würde man 2 oder 3 Mal so viel Feuerwehr gebrauchen, und man hat nicht genug Steuergeld dafür zu vorbereiten oder zu organisieren. Man muss dann immer Kompromiss machen, das ist ganz schade, aber ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die Vorbereitung sieht besser aus.
Wir sprachen mit Jason Kirkpatrick, dem in Berlin lebenden früheren stellvertretenden Bürgermeister der im Großraum L.A. liegenden Gemeinde Arcata. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank an Radio Dreieckland Freiburg, der Taz aus Berlin, an alle Interviewten, Klaus Aschau in der Technik und natürlich auch Ihnen fürs Zuhören. Sendeverantwortlicher war Andras Neunert. Durch die Sendung begleitete Sie Sylvie Heckmann. Ihnen noch einen schönen Abend, lassen Sie es gut gehen, ciao und bis zum nächsten Mal. Jetzt gleich kommt Pokuku, politische Kunst und Kultur.
Programmhinweise. Lora München ist nur eines von vielen freien Radios im deutschsprachigen Raum. Was haben die anderen freien Radios zu sagen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich? Jeden Dienstag